Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 334.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Heute kommt der Länderreport aus dem Erzgebirge. Wir berichten über die Vorweihnachtszeit in Bad Schlema und den Nussknackerkrieg von Seifen. Seit Jahrhunderten wurde im Erzgebirge Eisen, Kupfer, Silber und Uran abgebaut. Nana Brink berichtet aus dem 800 Jahre alten Ort Bad Schlema bei Zwickau.
Weihnachten hat für uns Erzgebirger eine ganz besondere Bedeutung, vor allen Dingen dadurch, weil Weihnachten ist das Fest des Lichtes und die Bergleute haben ja 12 Stunden arbeiten müssen und hatten also immer eine Sehnsucht nach dem Licht. Da ist nicht ein Fenster, was nicht erleuchtet ist durch die traditionellen Schnitzereien, die es bei uns gibt, Bergmann, Engel, aber auch Pyramiden. Der Schwibbogen, also auch eigentlich im Ursprung her ein Hoffnungszeichen, dass das Leben weitergeht.
Nach seinem Leben als Bergmann war Konrad Barth 25 Jahre lang Bürgermeister von Bad Schlema, einer Gemeinde mit 5.500 Einwohnern im Herzen des Erzgebirges.
Es war gerade im Gebirge hier immer bittere Armut, denn auch die Landwirtschaft gab ja nicht viel her, der steinige Boden. Deswegen haben sie ihr Leben in Bildern dargestellt, vor allen Dingen in Schnitzereien. Sie sind in den Wald gegangen und haben aus den Fichten Quirle und andere Gegenstände geschnitzt, sich selber dargestellt. Echt Erzgebirge heißt Handwerkskunst von den Händen und auch mit Gefühl.
Rund 2000 Menschen arbeiten heute noch in der Holzkunstbranche und erwirtschaften einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro, gerade mal 2% des gesamten Umsatzes im Erzgebirge. Nach dem Ende des Uranbergbaus setzten auch in Bad Schlema die meisten Bürger auf den Tourismus. Besonders zu Weihnachten, erklärt Mandy Knöchel, die im Hotel am Kurhaus die Gäste betreut.
Also für unser Hotel ist es sehr wichtig, denn die Gäste kommen sehr gerne ins Erzgebirge, schon um allein die Weihnachtsmärkte hier in der Umgebung anzuschauen. Die sind immer sehr beliebt. Das Lichtelfest hier in Schneeberg, das findet jedes Jahr im Dezember statt. Was der Höhepunkt davon ist, wäre die Bergmannsparade jeden Sonntag. Da wird ein riesengroßer Umzug durchgeführt und da sind unsere Gäste immer sehr begeistert. Also an den Adventswochenenden sind wir immer so gut wie ausgebucht.
Rund 3 Millionen Übernachtungen verzeichnete das Erzgebirge im Jahr 2006. Eine Steigerung von 6%, aber immer noch wenig verglichen mit dem Schwarzwald, der fast 26 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Für den Schweizer Besitzer des Hotels am Kurhaus, Beat Bünzli, hat das einen Grund.
Das ist eigentlich schade, weil das Erzgebirge eigentlich eine Perle ist, was wahrscheinlich auf der ganzen Welt nicht ein zweites Mal gibt. Natürlich hauptsächlich im Weihnachtsmonat Dezember. Und es ist schade, dass jede Gemeinde das bisschen Geld, das zur Verfügung ist für Werbung, unnütz anlegt. Das heißt, das Geld wird verpufft, also dass man das gemeinsam in den Topf wirft und das Erzgebirge als Gesamtes vermarktet, so wie der Schwarzwald uns das ja vormacht.
Viele Besucher wissen gar nicht, dass neben den Bergmannsparaden mit Blasorchestern und den vielen heimeligen Weihnachtsmärkten im Erzgebirge sehr deftig und gut gegessen wird. Eine echte Marketinglücke.
Und speziell zum Heiligabend servieren wir unser traditionelles Erzgebirgsessen, das ist das Neunerlei, wie es der Name schon sagt, mit 9 verschiedenen Komponenten. Da ist zum Beispiel enthalten Nüsse, die Hirsesuppe, Gänsebraten mit Klößen und Rotkraut, gar nicht zu vergessen, also das ist ganz, ganz wichtig. Oder auch die rote Beete mit Sellerie, das ist gut fürs Blut und auch für die Fruchtbarkeit sehr gut. Und was Süßes zum Abschluss wären dann die Heidelbeeren, die bringen dann Glück und Segen.
Adventszeit in Bad Schlema. Von dort berichtete Nana Brink für den Länderreport. Das Erzgebirge heißt so, weil es dort früher große Vorkommen an Zinn und Silber gab. Bereits im 12. Jahrhundert begannen die Bergleute, einfache Gebrauchsgegenstände aus Holz zu schnitzen, um ihren Lohn etwas aufzubessern. Als die Erzlagerstätten erschöpft waren, wurde die Produktion von Holzspielzeug und hölzernen Weihnachtsfiguren zur Haupteinnahmequelle. Doch in den letzten Jahren hat das traditionelle Gewerbe Konkurrenz aus Fernost bekommen. Jens Wagner über den Nussknackerkrieg in Seifen.
Knacks, der stolze Seifener Nussknackerkönig, hat die Walnuss mühelos geknackt. Knacks, der chinesische Nussknackerkollege, auch in einer Art Königsgewand, bricht die Nuss ebenfalls. Sein Gesicht sieht zwar etwas gewöhnungsbedürftig aus, aber er knackt zu einem deutlich günstigeren Tarif. Mitten im Erzgebirge hat sich 2006 ein norddeutscher Importeur niedergelassen. Was er im traditionsreichen Spielzeugdorf Seifen anbietet, hat die Gemüter kräftig erregt. Räuchermänner, Nussknacker, Leuchter. Das ganze Weihnachtssortiment der alteingesessenen Holzhandwerksbetriebe. Allerdings made in China. Was aber nicht auf jeder Figur draufsteht, sagt Tabea Helmert, die in dem nüchternen Laden von Importeur Schulte auf Kundschaft wartet.
Bei den Räuchermännern steht es nicht drauf, bei den Großen steht es unten drunter, aber ansonsten sagen wir das eigentlich immer mit dazu.
Zwischen den Häusern der erzgebirgischen Hersteller steht das Haus, an dessen Front seit über einem Jahr das Plastetransparent hängt. Lagerverkauf, Neueröffnung, Kunsthandwerk aus aller Welt. Es gibt Kunden, die das übersehen und nach dem Einkauf überrascht sind, sagt die 23-jährige Verkäuferin.
Wir hatten letztes Jahr auch eine Kundin, die hat es nicht gewusst. Die kam dann wieder mit dem Leuchter und hat gesagt, ich will nichts aus Import haben. Den haben wir natürlich zurückgenommen.
Wie viele Kunden gar nicht merken, dass sie kein original erzgebirgisches Produkt erworben haben, ist nicht bekannt. Denn in den Regalen stehen billige Weihnachtsartikel, die dem ersten Anschein nach echt Erzgebirge sein könnten. Die vermeintlich preiswerten Räuchermänner oder Nussknacker sehen den teuren erzgebirgischen Originalen irgendwie ähnlich. Statt auf eigene Ideen zu setzen, werden Figuren und Gestaltungen aus dem Erzgebirge kopiert und nur geringfügig variiert. Doch vielfach offenbart die schlechtere Verarbeitungsqualität oder eine merkwürdige Bemalung, dass es sich um Importware handelt, bestätigt Tabea Helmert. Und so scheint das Konzept des Importeurs, in Seifen das große Geschäft mit Weihnachtsware aus China machen zu können, nicht aufzugehen. Spielzeugmacherin Tabea Helmert ist dennoch froh, bei Schulte arbeiten zu können. Nur anfangs hatte sie kurz Bedenken, sich ausgerechnet hier in Seifen hinter diesen Ladentisch zu stellen.
Ja, ein bisschen eine Gewissensfrage ist das schon. Ich bin hier zur Berufsschule gegangen, aber habe in Marienberg gelernt und nicht hier in Seifen, direkt in irgendeiner Firma, die hier ansässig ist. Und deshalb mache ich mir da nicht so viele Gedanken drüber. Ich bin froh, dass ich wieder Arbeit habe, weil ich auch danach arbeitslos gewesen bin.
In der benachbarten Seifener Räuchermannstube sieht Verkäuferin Ilse-Marie Stefani die fernöstliche Konkurrenz mittlerweile gelassen.
Alle Leute oder alle Gäste, die nach Seifen kommen, die wollen original Erzgebirge. Und dann fragen sie uns schon immer, weil wir ja nur die unmittelbaren Nachbarn sind. Und die sagen, wir gehen da nicht rein oder sagen sie, wir gehen mal bloß mal gucken. Aber kaufen tun wir Erzgebirge original.
Holzspielzeugmachermeister Ringo Müller sitzt vor einem grünen Räuchermännchen aus seiner aktuellen Produktion. Der 36-Jährige führt in vierter Generation das über 100-jährige Unternehmen Müller in Seifen.
Die Entwicklung ist bei uns im Hause vollzogen worden.
Stolz präsentierte Ringo Müller die neue Räuchermann-Serie dann der Öffentlichkeit. Doch die Freude darüber währte nicht lange.
Die Vorstellung der ersten Räuchermännchen dieser Bauart fand statt auf der Spielwarenmesse in Nürnberg 2004. Und die ersten Plagiate sind aufgetaucht eigentlich ein Jahr später.
Plagiate und Nachahmungen machen der gesamten westlichen Wirtschaft zu schaffen. Große Unternehmen beauftragen ganze Anwaltskanzleien mit der Verfolgung von illegalen Kopieren. Die kleinen Handwerksbetriebe im Erzgebirge jedoch haben da schlechtere Karten.
Das Riesenproblem, was ja eigentlich dahinter ist, mal ganz abgesehen von der absoluten Enttäuschung, die man empfindet, wenn so etwas auftaucht, ist ja, dass wir eigentlich schon ein bisschen resignieren der Sache gegenüberstehen, weil die Hände sind uns sehr stark gebunden und man kann nur dann etwas unternehmen, wenn man ein gültiges Schutzrecht hat.
Dieses Schutzrecht ist meist auf Deutschland beschränkt und seine Durchsetzung sehr teuer. Immerhin arbeiten über 2000 Beschäftigte in der erzgebirgischen Volkskunst. Etwa 150.000 Euro werden pro Tag erwirtschaftet. In der Mehrzahl sind es kleine Familienbetriebe, die noch zusätzliche Standbeine in der Gastronomie oder im Tourismus benötigen, um finanziell über die Runden zu kommen. Wer in einer Seifener Schauwerkstatt einmal zugesehen hat, wie viele Arbeitsschritte und Handgriffe nötig sind, wird danach die Preise für handwerkliche Volkskunst anders beurteilen. Wer sich jedoch für allzu billige Massenware entscheidet, der muss manchmal an anderer Stelle wieder draufzahlen, meint Hans-Joachim Grube aus der Seifener Bürgerschaft.
Chinesische Produkte, die haben doch in den letzten Monaten und Wochen unwahrscheinlich an Ansehen und Popularität verloren. Rückrufaktionen aus Amerika, Rückrufaktionen in Europa. Wenn ich billig produziere, muss ich Konsequenzen in der Produktion eingehen. Falsche Farben. Und wenn es dann noch da geht, dass die Kinder davon krank werden. Das ist doch eine höchste Gefährdung. Billig hat eben einen Preis.
Importeur Schulte hofft weiter auf Kunden, für die vor allem der Preis zählt. Die Spielzeugmacher vor Ort setzen auf Originalität und Qualität. Spielzeughändler Michael Neumann aus Seifen sieht in der Auseinandersetzung um die Billigimporte sogar eine Chance für die einheimischen Handwerker.
Also ich denke mal, es war zusätzliche Werbung für das Erzgebirge, dass sich Qualität durchsetzt. Die Leute wollen Erzgebirge kaufen. Und ich kenne persönlich keinen Kunden, der extra nach Seifen fährt und will hier China kaufen.
Mittlerweile hat sich der Nussknackerkrieg in Seifen beruhigt. Entscheiden doch allein die Käufer, wer bei ihnen zu Hause die Nuss knackt.
Über den Nussknackerkrieg in Seifen berichtete Jens Wagner. Gleich begrüßen Sie hier die Kollegen zum Kakadu.
Es ist 13.30 Uhr.
Deutschlandradio Kultur.
Viel Spaß euch bei dieser Sendung. Jetzt wird er wieder gebacken, der Weihnachtsstollen. Den muss man immer eine Zeit lang vor Weihnachten backen, denn er muss noch etwas liegen und reifen, dann schmeckt er besser. In Dresden wird schon seit vielen Jahrhunderten der berühmte Dresdner Weihnachtsstollen gebacken und in eine echte Dresdner Stollenbäckerei nehmen wir euch jetzt mit. Da kann man zuschauen und auch mithelfen, wenn der Stollen gebacken wird. Unser Reporter Jens Wagner hat sich mit 10 Kakadu-Hörern in der Bäckerei Wippler umgesehen und alle fanden es toll. Da so mittendrin im leckeren Duft.
Oh, ess ich gut, oh, ess ich fein.
Dieser Duft nach Weihnachten in der warmen Backstube. Ja, wie im Kinderlied, zuerst wird der Teig angerührt. In die große Schüssel der Knetmaschine schüttet Bäckermeister Andreas Wippler einen ganzen Sack Stollenmehl. Milch kommt noch dazu und ganz wichtig, die Hefe.
Das ist einfach notwendig, um genug Hefezellen zu produzieren, die dann das relativ schwere Gebäck lockern können. Was ja absolut notwendig ist, um es dann durchbacken zu lassen.
Einschalten und der Hefevorteig wird kräftig durchgemischt. In großen Schüsseln stehen noch weitere Zutaten bereit. Zucker, Butter, Mandeln, Sultaninen und viele Gewürze. Doch die werden erst später dazu gemischt. Wer gleich alles zusammenrühren will, wird am Ende keinen Stollen haben. Denn das Grundrezept mit der richtigen Reihenfolge und den Mengen der Zutaten ist genau festgelegt.
Der Stollen, wie er heute ist, hat ja eine Menge wertvoller Zutaten. Er ist sehr reichhaltig an Butter und vielen Trockenfrüchten oder Sultanin und Zitronat, Orangeschalt.
Nur bei einigen Gewürzen und Aromen kann sich jeder Bäcker etwas anderes einfallen lassen, damit sein Stollen ein bisschen besser schmeckt. Hat Bäckermeister Wippler auch ein Geheimrezept?
Sicherlich, also das Grundrezept vom Stollen, das ist auch kein Geheimnis. Aber der gewisse Unterschied liegt ja in den kleinen Details, in den Aromen, in den Gewürzen, die dann noch zugefügt werden. Und das ist natürlich, denke ich, bei jedem ein Betriebsgeheimnis. Und das ist auch gut so, dass das so ist. Und sonst würde ja der Stollen überall gleich schmecken.
Nach einer halben Stunde kommen die anderen Zutaten hinein. Die Sultaninen, die einen Tag im Rum gebadet haben, werden zum Schluss zugegeben. Jetzt hat der Stollenteig Sommersprossen aus Sultaninen. Wieder knetet die Maschine, dann muss der Teig eine Stunde ruhen. Nun haben die Kinder Zeit, Plätzchen auszustechen.
Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen.
Bäckermeisterin Doreen Wippler hat zum Plätzchenbacken gerufen.
Sauber. Ganz sauber, gut.
Meine sind immer sauber.
Alle die hier, die Ärmel so ein bisschen lang haben, mal ein bisschen hochkrempeln. Also, es geht los. Passt auf.
Die Hände sind gründlich gewaschen, eine weiße Schürze umgebunden. 10 Kinder drängeln sich um den Tisch, um mit den Formen Sterne, Mond und Herzen aus dem duftenden Teig auszustechen.
Bevor die richtig in den Ofen sind, muss man die auch probieren, ob das auch wirklich gut ist, oder Martin?
Der 9-jährige Martin nascht nicht nur, sondern zeigt, wie flink das Ausstechen geht.
Das ist eigentlich ganz einfach. Du nimmst so eine Form, tust sie zum Beispiel ganz an den Rand und drückst drauf und wackelst. Und wenn es aber hängen bleibt dort, dann nimmt man ein Messer und holst raus.
Michelle schaut auf die ausgestochenen Sterne und Herzen.
Lecker. Am liebsten esse ich Plätzchen.
Viele ausgestochene Plätzchen liegen auf den Backblechen, die Doreen Wippler nun in den Ofen schiebt. Sie ist wie ihr Bruder Andreas in der Bäckerei groß geworden und deshalb hat sie gern Kinder in der Backstube.
Das macht ihnen selber Freude, so als Erwachsener. Ne? Also das ist toll, wenn die Kinder einfach auch Spaß dran haben, wenn man sieht so das Lachen in den Gesichtern. Die glücklichen Kinder mit dem Teig im Mund und dann wird er roh gekostet und dann gebacken nochmal.
Der Stollen gehört als traditionelles Gebilde oder Symbolgebäck seit Jahrhunderten unter den Tannenbaum. Bäckermeister Wippler erklärt, woran der Stollen erinnern soll.
Also wie so viele Gebäcke in der Bäckerei hat auf der Stollen einen christlichen Hintergrund. Er symbolisiert ja das frisch geborene Christkind, umhüllt in einem weißen Tuch.
Duftende rohe Teigstücke zu 1, 1,5 oder 2 Kilo werden nun abgewogen, gerollt, geknetet, zusammengefaltet und in den Backofen geschoben.
Der Stollen ist natürlich sehr kalorienreich. Manche sagen auch Kalorienbombe dazu. Das liegt natürlich zum hohen Anteil an der Butter. Also nur reine Butter wird verwendet und süße, bittere Mandeln.
Heutzutage sollte der Stollen sehr maßvoll gegessen werden. Aber als es früher noch Hungersnöte gab, da war der Stollen ein sehr wichtiges Lebensmittel, denn die kalorienreiche Butter des süßen Brotes verbesserte die Ernährung der armen Leute im Winter. Außerdem machten die Gewürze und Trockenfrüchte, wie die Sultaninen, den Stollen sehr lange haltbar. Deshalb kann heute mit dem Stollenbacken schon im September angefangen werden, auch weil viele Stollen auf eine lange Reise gehen, sagt Andreas Wippler.
Also wir verschicken auch viele, viele Stollen jedes Jahr vor Weihnachten in die alten Bundesländer. Und eben Österreich, Schweiz und so weiter. Aber wir haben auch schon Stollen verschickt nach Amerika, nach Australien, Brasilien. Kommt immer mal wieder vor.
Alle Plätzchen sind schon ausgebacken. Die Stollen kommen später aus dem Ofen. Sie erhalten dann noch einen kräftigen Guss aus zerlassener Butter und zum Schluss die weiße Haube aus Puderzucker. Einfach lecker. Dann kann die Adventszeit beginnen. All denen, die bald einen Christstollen anschneiden, einen guten Appetit.
Es ist jetzt 10.05 Uhr. SWR 2 Leben.
Wir sind ein Team. Erzieher und Eltern müssen zusammenarbeiten, sich austauschen. Nur so wird man dem individuellen Entwicklungsgeschehen jedes einzelnen Kindes gerecht. Wer als Eltern solche Sätze im Kindergarten hört, kann sich glücklich schätzen. Denn das Interesse und die Wertschätzung gegenüber dem eigenen Kind zeigt sich heutzutage, vielleicht mehr denn je, daran, wie Eltern sich kümmern, Bescheid wissen. Und nun soll es in der Schule womöglich nur einen Elternabend als Austauschmöglichkeit geben? Christoph Holthof und Daniel Reich haben hinterfragt, warum Eltern so große Ängste um das Wohlergehen ihres Kindes haben.
Wenn ich das jetzt mal vergleiche, also ich selber komme aus einer Familie mit 5 Kindern. Und ich glaube, für meine Eltern war das eigentlich insgesamt doch recht entspannt. Die haben das so laufen lassen. Nur wenn es vielleicht mal Auffälligkeiten gab oder irgendwelche Zusammenstöße mit Lehrern, dann waren die mal kurz in unser Schulleben involviert. Aber ansonsten war das unsere Sache.
Ich glaube, dass Eltern völlig verunsichert sind von dieser aktuellen Bildungsdiskussion, dass sie gar nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich von ihnen und von ihren Kindern gefordert wird. Sie hören immer nur, Deutschlands Schüler werden immer blöder, ja, und können immer weniger im internationalen Vergleich. Und dann stehst du da und denkst, mache ich genug für mein Kind? Ja, fordere ich es genug? Wird es in der Schule genug gefördert, dass es nachher genug Chancen im Arbeitsmarkt hat? Und du willst einfach deinem Kind das Beste mitgeben.
Du merkst schon, dass die Lehrer schon verunsicherter sind. Da sind auf der einen Seite die Schüler, die problematischer werden, weil sie marodierend irgendwo durch die Klassenzimmer toben und sagen, ich bin halt so. Dann die Eltern, die das bestätigen, eben auch sagen, ja, mein Kind ist etwas ganz Besonderes, er muss individuell gefördert werden. Dann kommt noch irgendwo der entsprechende Lehrplan, der Druck von der Kultusministerkonferenz, die eben auch sagen, alles schneller. Von allen Seiten trifft sich das im Grunde genommen auf die Kernperson Lehrer. Und die müssen das aushalten.
Die Eltern, die gerade zu Wort gekommen sind, haben eigene Kinder in der Grundschule. Wenn man ihnen zuhört, gewinnt man den Eindruck, dass nicht mehr klar ist, was Aufgabe der Eltern und was Aufgabe der Lehrer ist. Wenn früher noch der Schulbesuch wie von selbst vonstatten ging, so wird er heute durch ungeklärte Ansprüche, gestiegene Anforderungen und überzogene Erwartungen erschwert. Die Felder, in denen Lehrer, Eltern und Kinder Verantwortung tragen und abgeben, sind durcheinander geraten. Davon weiß auch Katja Reinschmidt zu berichten. Sie ist alleinerziehende Mutter und voll berufstätig. Ihr Sohn ist in der 4. Klasse.
Solche Sachen gehen bis dahin, dass Eltern meinen, Wörtchen mitreden zu können und zu dürfen und zu müssen, wo das Kind in der Klasse sitzt, wie viel Hausaufgaben der Lehrer geben darf. Das ist schon zu viel.
Dass sich Eltern heute häufiger und früher einmischen, ist auch Peter und Viola Kockler aufgefallen. Sie leben in Baden-Baden, sind beide berufstätig und haben 4 Kinder. 3 davon gehen in die Grundschule. Sie sagen von sich selbst, dass sie ganz froh sind, ihre Aufmerksamkeit auf 4 Kinder verteilen zu müssen. Dem Lehrer und seinen Fähigkeiten zu vertrauen, das ist für Peter und Viola lebenspraktische Notwendigkeit. Und sie haben damit gute Erfahrungen gemacht. Umso deutlicher fällt ihnen auf, wie sehr sich andere Eltern sorgen und wie früh sie schon den Kontakt oder die Auseinandersetzung mit den Lehrern suchen.
Die Lehrer haben am Anfang darum gebeten, dass die Kinder wenigstens alleine vom Schultor bis zur Klasse gehen, bis zu ihrem Klassenzimmer gehen, dass sie das dürfen, ja, einfach mal losgelassen werden. Und mein Eindruck war, dass die Eltern denen noch den Ranzen bis zum Platz getragen haben und dann auf die Lehrerin gewartet haben. Und die Lehrerin kam an und musste immer 10 Minuten später mit dem Unterricht beginnen, weil echt eine Phalanx von Eltern davor stand, die sagte, Entschuldigung, ich habe auch noch eine Frage und wissen Sie, mein Kind, und ich mache mir Sorgen, der kommt in Mathe jetzt gerade nicht mehr so gut mit. Und ich habe immer einen ganzen Pulk von Eltern vor der Tür gesehen.
Unser jüngster Sohn ist jetzt gerade in der 1. Klasse. Und am Ende dieser 1. Klasse wurde schon eine Notkonferenz, ich überspitze es jetzt mal ein bisschen, einberufen zum Thema Mathematik. Die Kinder hängen in Mathe hinterher. Also wir reden von einem Zahlenraum 1 bis 10, den die Kinder drauf haben sollen. Ist natürlich auch klares Ziel, ist ja auch okay. Aber dann wurde eine Konferenz einberufen, um den Eltern beizubringen, wie man ihren Kindern in den Ferien doch helfen könnte. Im Zahlenraum 1 bis 10. Und das wird schon zu einem Problem hochstilisiert. Und da denke ich, das kann doch wohl nicht sein. Also da muss doch einfach mal auch vielleicht einfach ein Zettel an die Eltern reichen, wo drauf steht, bitte ein bisschen mehr Plus und Minus üben. Oder hier gucken sie öfter mal über die Hausaufgaben drüber, aber dass dann gleich irgendwo hier Krisenszenario gespielt wird, finde ich halt total übertrieben. Und ich meine, diese Konferenz wird natürlich auch von den Eltern lanciert.
Auch die befragten Lehrer bestätigen einstimmig die Tendenz, dass Eltern heute gerne aus einer Mücke einen Elefanten machen. Wie heikel die Kommunikation zwischen ihnen und den Eltern geworden ist, kann man daran ablesen, dass keiner der befragten Lehrer vor dem Mikrofon Auskunft geben wollte. Sobald das Mikrofon aber aus ist, beginnen sie zu erzählen. Die Sorgen der Eltern können sie nachvollziehen, aber es ist nicht einfach, darauf zu reagieren. Denn die Sorgen werden oft nicht als Sorge geäußert, sondern als Vorwurf formuliert. Sie arbeiten ja mit Methoden wie vor 30 Jahren. Haben Sie schon mal was von Gruppenarbeit gehört? Sie sind viel zu streng. Sie müssen viel mehr auf die Stärken und Schwächen meines Kindes eingehen. Die einzige Lehrerin, die bereit war, das Gespräch aufzeichnen zu lassen, hat zur Bedingung gemacht, dass ihre Aussage von einer anderen Person nachgesprochen wird und dass sie einen anderen Namen bekommt. Nennen wir sie Frau Erdle. Frau Erdle ist seit 30 Jahren Lehrerin an einer mittelbadischen Grundschule.
Es hat sich schon viel verändert im Vergleich zu früher. Es gab zwar schon immer Eltern, die sich stärker interessiert haben, doch heute möchte jeder für sein Kind nur das Beste. Und wenn Eltern das Beste wollen, dann können Sie sich ja vorstellen, wie so ein Elternabend abläuft. Der nimmt kein Ende. Der kleinste Tagesordnungspunkt bietet Anlass für erbitterte Gespräche. Also zum Beispiel, ob die Bilder jetzt an der Wand rechts aufgehängt werden oder eher hinten an der Wand. Also fangen dann Eltern an zu diskutieren, ob es pädagogisch sinnvoll ist, wenn die Kinder ihre Bilder während des Unterrichts gar nicht anschauen können. Und dann sind wir ganz schnell bei der Gestaltung des Klassenzimmers, dann bei der Atmosphäre in der Schule. Und ich frage mich dann schon, ob die Eltern gerade ihr Wohnzimmer einrichten oder ob es jetzt um das Klassenzimmer ihrer Kinder geht.
Frau Ertle ist dazu übergegangen, einen klaren Zeitplan bei den Elternabenden vorzugeben. Und sie meint, dass es schon verrückt sei, dass sie den Eltern ähnlich klare Vorgaben geben muss wie ihren Schülern. Dem verstärkten Engagement der Eltern steht sie zwiespältig gegenüber.
Auf der einen Seite ist es ja gut, dass sich die Eltern mehr für die Schule interessieren und engagieren. Wir können heute sehr viel mehr machen. Projekttage, Ausflüge, Feste, was ohne die Eltern so gar nicht möglich wäre. Andererseits ist vieles auch anstrengender geworden. Oft werde ich nachmittags angerufen. Sehr vieles, was man tut, wird in Frage gestellt und kritisiert.
Die Art und Weise, wie Frau Ertle mit dem gestiegenen Beratungsbedarf und der größeren Streitlust der Eltern umgeht, zeigt, wie defensiv Lehrer mittlerweile auftreten. Die von Frau Ertle beschriebene aufwendige Kommunikation weit über den Unterricht hinaus scheint aber immer noch das kleinere Übel zu sein. Denn nicht selten werden Lehrer einfach übergangen und die Eltern schalten schon bei geringfügigem Anlass direkt die Schulleitung oder das Oberschulamt ein. Dazu Peter Walter, Leiter des Referats für Qualitätssicherung und Lehrerfortbildung beim Oberschulamt in Karlsruhe.
Es gibt sicher teilweise die Tendenz, dass manche Eltern glauben, dass wenn sie ihre Beschwerde an einer höheren Stelle einreichen, dass sie dann erfolgreicher wäre, als wenn sie den Weg gehen, dass sie unmittelbar mit denen kommunizieren, wo sie die Probleme haben. Der ideale Weg wäre ganz sicher, dass zunächst einmal die Eltern das Problem mit dem Lehrer besprechen und natürlich auch umgekehrt die Lehrer ihr Problem unmittelbar mit den Eltern. Man darf es nicht nur von einer Seite sehen, es gibt auch wechselseitig diese Probleme. Wenn es hier zu keiner Lösung kommen kann, wäre es sinnvoll, dass man es auf die Ebene der Klasse bringt. Das heißt, der Klassenlehrer wird eingebunden, beziehungsweise der Klassenelternvertreter. Und die nächste Stufe wäre dann eben Schulleitung und Elternvertreter der gesamten Schule.
Hertha Winkler, Psychologin beim Oberschulamt Karlsruhe, hat tagtäglich mit solchen Fällen zu tun.
Ein Schulleiter hat mir erzählt, dass zwei seiner Schüler sich auf dem Heimweg heftig geprügelt haben. Es kam ihm zu Ohren, er hat die beiden Streithähne einbestellt und hat auch eine Strafe ausgesprochen. Mit dem Ergebnis, dass am nächsten Tag der Vater eines der Schüler mit seinem Rechtsanwalt vorm Rektorat stand und sich beschwert hat, das wäre ja nicht auf dem Schulhof passiert, sondern auf dem Heimweg. Und das ist vielleicht so ein Beispiel, wo ein Vater, wenn er sich wundert, sofort zu diesem Konfrontationskurs fährt. Und ich glaube, das ist keine günstige Entwicklung. Heute engagieren sich Eltern sehr für ihre Kinder, das ist auch sehr positiv. Manchmal beobachte ich aber auch, dass sie fast zu viel des Guten tun, also sich hinter die Kinder stellen, deren Partei ergreifen, ohne vorher mit dem Klassenlehrer zu sprechen, zu fragen, was war denn überhaupt los. Und das finde ich manchmal bedauerlich, weil wenn sie dann sofort mit so einer Haltung, die Schule hat was falsch gemacht, agieren, dann ist da manchmal gleich so eine Sperre einfach da oder eine Anschuldigung, die Kommunikation dann eben erschwert. Manchmal ist fast so, dass alles, was das Kind macht, den Segen der Eltern hat. Früher war es manchmal so, der Lehrer hatte immer recht und heute kippt es manchmal fast so. Das Kind hat immer recht, wenn es sich beschwert über den Lehrer, über andere Erwachsene, über Schulkameraden. Und ich glaube, die Tendenz, die macht das manchmal schwierig.
Was sich auf einen ersten Blick als Konkurrenzsituation beschreiben lässt, in der Eltern mit Lehrern um die richtige schulische Ausbildung und die Vermittlung von Wertmaßstäben streiten, verweist bei genauerem Hinsehen auf eine tiefer greifende Problematik. Der Bonner Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Michael Winterhoff hat in seinem Buch »Warum unsere Kinder Tyrannen werden« einen Erklärungsansatz entwickelt, der das angespannte Verhältnis von Lehrern und Eltern verstehbar macht.
Also wir haben immer mehr Eltern heute, die in einer Symbiose leben. Das heißt, sie unterscheiden gar nicht mehr psychisch zwischen sich und dem Kind. Das Kind ist ein Teil ihrer selbst.
Vor dem Hintergrund dieser Erklärung bekommen Beispiele, wie sie die befragten Eltern erzählen, eine andere Bedeutung.
die Mutter einer Schülerin, die das auch sehr ernst nimmt mit Förderung ihrer Tochter. Die habe ich beobachtet. Am Anfang des Schuljahres werden immer die Klassenzimmer neu verteilt. Die Eltern sitzen dann in der Aula und dann heißt es, die Klassen kommen zusammen und die Kinder gehen alle mit ihrer Klassenlehrerin in das neue Klassenzimmer. Und da habe ich beobachtet, wie diese Mutter mit ihrer Tochter, also die Aufforderung war eindeutig, die Kinder, die Schüler, treffen sich jetzt mit ihrer Klassenlehrerin und gehen zu ihrem neuen Klassenzimmer. Und dann nahm diese Mutter ihre Tochter, zerrte sie die Treppen hinunter und hat sie gleich auf einen Platz ganz vorne hingesetzt. Also sie hat quasi den Platz besetzt für ihre Tochter.
Schon in der ersten Klasse in Mathe so eine kleine Testreihe, die heißt der kleine Rechenmeister. Und da müssen die Kinder in unregelmäßigen Abständen so innerhalb von 5 Minuten so eine Seite Kästchenaufgaben lösen. Relativ einfach. Es gibt aber tatsächlich Eltern, die diesen Rechenmeister so ernst nehmen und so eine Panik davor haben, dass ihr Kind vielleicht da mal irgendwo 1 oder 2 Aufgaben oder 2 Kästchen nicht löst, dass sie mit hauchfeinem Bleistift diese Kästchen vorher schon zu Hause ausfüllen. Also das haben wir schon beobachtet und da muss ich auch sagen, also das kann ja eigentlich nicht wahr sein, dass Eltern zu solchen Maßnahmen greifen und für ihre Kinder betrügen.
Sicherlich ist es schwierig, im Einzelnen zu unterscheiden, ob das Engagement der Eltern der eigenen Aufwertung dient oder dazu, das Kind zu stärken und selbstständig zu machen. Die viele Zeit, die Eltern in ihrer Freizeit im Gespräch mit den Lehrern verbringen, wird jedenfalls sicherlich nicht für die Lebenstauglichkeit der Kinder entscheidend sein. Wichtig ist vielmehr, ob Eltern ihren Kindern vertrauen und sie ermuntern, eigene Erfahrungen zu machen.
Beobachten Sie einfach mal in der ersten Klasse, wenn die Lehrerin sagt, Kinder, jeder soll morgen 3 Euro mitbringen, wir gehen ins Theater. Wie viele Eltern ihren Kindern tatsächlich diese 3 Euro geben und die in Schulmäppchen stecken und sagen, gib die mal morgen der Lehrerin ab. Und wie viele Eltern werden die Gelegenheit nutzen, diese 3 Euro in Umschlag stecken und werden hochgehen und das Kind in die Klasse hinein begleiten und der Lehrerin das Geld eben selbst in die Hand drücken, weil sie das anscheinend ihrem Kind nicht zutrauen, dass das Kind das selbst erledigen kann.
Die übertriebene Sorge der Eltern um das aktuelle und zukünftige Wohl der Kinder und das fehlende Vertrauen in deren Fähigkeiten bewirkt das genaue Gegenteil. Statt Kinder auf die Herausforderungen und Anstrengungen des Erwachsenenlebens vorzubereiten, wird ihnen die Möglichkeit genommen, eigene Erfahrungen zu machen und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff.
Also man muss sehen, dass die Position des Lehrers immer schwieriger wird. Das heißt, nehmen wir den Grundschullehrer, immer mehr Kinder sind in einer Grundschule, die überhaupt keine Schulreife haben. Nehmen Sie 3 Kriterien, man hat 4 Stunden auf dem Stuhl sitzen zu bleiben, man hat der Anordnung einer Lehrerin direkt Folge zu leisten, das heißt, wenn die sagt, holt das Deutschbuch raus, müsste jedes Kind das Deutschbuch rausholen, und drittens, wenn die Lehrerin eine Regel aufstellt, müsste diese innerhalb kürzester Zeit zur eigenen Regel gemacht werden, man hat aufzuzeigen, nur zu reden, wenn man drankommt. Nehmen Sie diese 3 Kriterien und Sie werden sehen, wie wenige Kinder es noch gibt, die das erfüllen. Das heißt also, wichtige Voraussetzungen, die das Kind auch an Reifegrad mitbringen würde, sind nicht gegeben.
Das war eine Sendung von Christoph Holthof und Daniel Reich. Auf unseren Internetseiten www.swr2.de/leben finden Sie das Manuskript und die Sendung zum Nachhören als Podcast.